Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Sollen neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 EU-weit verboten werden? Darüber diskutiert man auf EU-Ebene sehr kontroversiell, vor allem zwischen Deutschland und Frankreich. Man diskutiert in Österreich zwischen ÖVP und Grünen und wir diskutieren auf Tiroler Ebene mit zwei Verkehrsexpertinnen. Herzlich willkommen, Innsbrucks Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl.
Willkommen auch von meiner Seite.
Und von der ÖVP Verkehrssprecher im Landtag Florian Riedl. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Riedl, ich möchte vielleicht mit Ihnen beginnen. ÖVP-Chef Bundeskanzler Karl Nehammer hat gemeint, er würde sich gegen ein Verbot von Verbrennungsmotorautos aussprechen. Halten Sie es da mit Ihrem Bundesparteichef?
Ja, generell muss ich schon sagen, wir haben schon nur Meinungsfreiheit auch innerhalb unserer Fraktion. In diesem speziellen Thema, glaube ich, kann ich aber seinen Aussagen durchaus was abgewinnen. Bezogen hat sich diese Aussage auf das Gesetzespaket, was auf der Europäischen Union vorbereitet wird, Fit for 55. Und ich glaube, das ist sicher dann, so wie es jetzt aktuell vorliegt, das haben wir schon einmal gehabt mit der Eurovignette, so wie es jetzt vorliegt, ist eigentlich nicht akzeptabel, dass man um 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zulässt, weil man tut im Prinzip die Technologie einschränken, die Innovation und die Wissenschaftsfreiheit mit diesem Verbot auch einschränken und geht dann nur in eine Richtung. Und da sind wir eigentlich offen. Wir sagen, das muss ein Wettbewerb der besten Ideen sein und es soll sich die beste Technologie durchsetzen. Im Ziel sind wir uns einig, dass wir klimaneutrale Mobilität brauchen, dass wir besser werden mit dem CO2-Ausstoß, aber der Weg dahin, der unterscheidet uns schon, ja.
Aber von dem her, 2035, also der Zeitpunkt, stört Sie weniger. Es ist mehr, dass man sich eben auf E-Mobilität konzentriert, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Also ich glaube, der Zeitpunkt ist schon relativ knapp mit 2035. Das ist immerhin in 12 Jahren und man weiß, wie schnell 12 Jahre umgehen. Es geht uns darum, dass wir technologieoffen sind. Also wir wollen das nicht auf eine spezielle Art beschränken, sondern wir wollen, dass die beste Technologie, ob das E-Fuel ist oder ob das Wasserstoff ist oder in welcher Form auch immer, dass sich die beste Technologie durchsetzt. Das wollen wir.
Bei den Grünen schaut es ja ganz anders aus. Uschi Schwarzl hat sich ja sehr vehement in Innsbruck für Tempo 30 eingesetzt und ist dafür bekannt, nicht unbedingt eine Autoliebhaberin zu sein, in der Stadt zumindest. Bei den Grünen ist es so, sie sind für das Verbot, nehme ich an.
Naja, man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich glaube, diese Rede vom Herrn Bundeskanzler war ja angekündigt als Rede zur Nation. Da erwartet man sich eigentlich ein bisschen Visionäres und übergeblieben ist von dem eigentlich nur der Name der Location, die nämlich Weitblick geheißen hat. Und also ich gehe davon aus, irgendwann wird es einen Wahlkampf geben und das war eigentlich sowas wie ein Wahlkampfauftakt mit Blinken nach rechts. Jetzt zur Sache selber, man muss die Aussage betreffend den Verbrennungsmotor ja in den größeren Zusammenhang der Aussagen vom Kanzler generell zu Klimaschutzfragen sehen. Und wenn er da von Untergangsirrsinn spricht, als Belastung vor allen Dingen die Klimaschützer und Schützerinnen bezeichnet oder eigentlich die Existenz der Klimakrise fast in Frage stellt und dann auch noch sagt, wir leisten Widerstand gegen das Aus für den Verbrennungsmotor, dann ist es, kann ich eigentlich nur sagen, es ist mit dem Verbrennungsmotor mit Karacho gegen die Wand. Wir wissen alle, wir müssen was tun. Wir wissen auch, und das hat er ja gemeint, es geht vor allen Dingen, Österreich sei ein Autoland, vor allen Dingen, was die Zulieferindustrie betrifft. Wenn man sich anschaut, was alle Staaten, nicht nur EU-Staaten, sondern weltweit, für ambitionierte Ziele haben zum Aus für den Verbrennungsmotor, dann ist es auch meiner Meinung nach ein ökonomisches Muss zu sagen, wir investieren und nicht mehr in eine Industrie, die vielleicht dann in 10 Jahren gar keinen Markt mehr hat, sondern wir helfen unserer Wirtschaft umzustellen. Und wenn man mit Wirtschaftstreibenden spricht, und gerade die Autoindustrie, man sieht das ja in den Magazinen, ist ja unglaublich innovativ am Weg schon, weil sie weiß, wo der Zukunftsmarkt ist.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, der Florian Riedl schreibt schon mit, habe ich gesehen, aber Es ist ja gerade Deutschland hat ja die Diskussion auf EU-Ebene losgetreten, indem man eigentlich eher atypisch ein Gesetz noch in letzter Sekunde blockieren wollte. Also Autoland Österreich ist Autoland Deutschland, also die haben da offensichtlich auch schwere Bedenken, dass das zu schaffen ist.
Naja, losgetreten hat die Diskussion nicht Deutschland, sondern der FDP-Verkehrsminister. Und das ist ähnlich wie bei uns. Sehr oft werden EU-Fragen verwendet, um innenpolitisch zu realisieren. Wir wissen, in Deutschland hat die FDP sehr schlechte Umfragewerte und über sowas versucht
man... Und der FDP-Chef fährt Porsche.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass wieder mal sozusagen die EU herhalten muss. Und das ist ja wirklich eigentlich verantwortungslos. Das ist eigentlich ein Unikum, dass ein mehr oder weniger fertig ausverhandeltes Gesetz in letzter Sekunde noch torpediert wird. Übrigens in so toller Gesellschaft wie Polen oder Melonis Italien.
Mhm. Also Sie meinen, es ist eher parteipolitisch motiviert. Wie sehen Sie das, Herr Riedl?
Ja, also ich bin grundsätzlich immer lösungsorientiert und versuche, die Fakten zu durchleuchten und abzuwägen. Jetzt die Ausführungen von der Verkehrsstadträtin sind eigentlich nur politische Aussagen gewesen, wo es nicht passt, wo es eigentlich gehört. Aber die Alternativen sind mir jetzt irgendwie abhanden gekommen. Was wären dann die Alternativen? Aus für den Verbrennungsmotor heißt, ich brauche irgendwelche Alternativen am Markt. Was ist die Position der Grünen dazu? Was wäre die Zukunftsfrage? Und eins, was ich schon rückweisen muss, also die Klimakrise hat der Bundeskanzler nie in Frage gestellt. Und das habe ich jetzt einleitend betont. Wir sind ja auch für Klimaschutz, für nachhaltige Energie. Das ist ja nichts Neues, das haben wir immer schon gewesen. Aber die Wege unterscheiden uns. Und deshalb meine Frage an die Verkehrsstadträtin, was wäre Ihr Zugang, was die alternativen Antriebsformen sein? Weil das darf ich schon erinnern, in der Koalitionsverhandlung mit der SPÖ haben wir sehr wohl im Regierungspapier immer geschrieben, alternative Antriebsformen. Wir haben dezidiert nicht irgendwelche Produkte herausgeklaubt und dort dezidiert eingeschrieben, sondern wir haben immer geschrieben, alternative Antriebsformen, weil ja der Stand der Technik nicht so ist, dass eine Richtung jetzt die vorgegebene
also
richtige ist.
Das würde dann reichen vom Wasserstoff bis zum E-Auto. Was ist denn da der Lösungsansatz der Grünen?
Ich glaube, wir beschäftigen uns ja sowohl auf Landes- als auch auf Stadtebene sehr intensiv mit der Dekarbonisierung der sogenannten des öffentlichen Verkehrs. Und in dieser gemeinsamen Konzeptausarbeitung werden natürlich auch gerade für den Schwerverkehr ÖV, die Varianten E-Wasserstoff und auch E-Fuels diskutiert. Und eines ist ganz klar, wann Wasserstoff dann für den Schwerverkehr, aber nicht für den Pkw-Verkehr, da werden wir das brauchen. Der Nachteil von Wasserstoff ist halt, dass er für die, dass die Erzeugung sehr viel Energie verbraucht, also die Energieeffizienz nicht sehr hoch ist. Aber für den Pkw-Verkehr ist ganz klar, da muss man auf den E-Motor setzen. Und ich denke, ich sehe das jetzt natürlich auch von der städtischen Perspektive aus und da sind wir durchaus im Gleichklang auch mit Städten wie Paris, die übrigens sehr ambitioniert ist, die ab 24 den Diesel schon aus der Innenstadt verbannen wollen und dann relativ bald schon auch den Benziner. Es geht nicht nur, und das muss man vielleicht in der Diskussion auch erwähnen, um die Art des Antriebs beim Pkw-Verkehr, sondern es geht auch gerade in den Städten um Platz. Und darum ist es auch so wichtig, und da ist ja das Land sehr gut am Weg und wir auch, ganz, ganz wichtig, auch den öffentlichen Verkehr massiv auszubauen. Wir haben ja in Innsbruck schon laut neuester Studie einen Umweltverbund, also 72% der Innsbrucker mit Hauptwohnsitz fahren Bus oder Tram oder gehen zu Fuß oder fahren mit dem Radl. Die Einpendler sind auch schon zu 65%. Und der Pkw-Verkehr, der noch notwendig ist in den Städten, der ist tunlichst mit elektrischem Motor abzuwickeln.
Es soll also auf der einen Seite beim ÖPNV, wenn ich es richtig verstanden habe, da würden Sie meinen, dass diese E-Fuels eine Lösung wären?
Nein, die E-Fuels nicht, wann dann Wasserstoff für lange Strecken.
Also von synthetischen Treibstoffen, da sind Sie überhaupt nicht begeistert, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Also was uns die Experten sagen, die Energieeffizienz sehr schlecht ist.
Das Thema E-Fuels, das ist etwas, was die ÖVP sehr stark ins Treffen führt. Man sagt also, die Verbrennungsmotoren müssten sozusagen erhalten bleiben, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden. Sei das auch kein CO2-Problem, zumindest bei der Herstellung braucht es mehr Strom für den synthetischen Treibstoff. Was ist da Ihre Annäherung?
Ja, also was ich schon unterstreichen kann, und deswegen habe ich ja die Frage jetzt gestellt, was die Alternativlösungen von der Verkehrsstadträtin wären. E-Fuels ist ja aus unserer Sicht durchaus ein attraktives Produkt derzeit, und das betone ich derzeit, ist der Wirkungsgrad relativ gering. Also durch die Umwandlung und durch die Stromerzeugung und bis dann das rauskommt am Ende des Tages für die Umwandlungsenergie, haben wir große Wirkungsgradverluste. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber was hat das jetzt zur Folge, wenn wir wieder auf den Gesetzesvorschlag von der Europäischen Union kommen mit 2035? Wir verbieten praktisch ab 2035 jegliche Entwicklung, was mit dem Verbrennungsmotor in Verbindung stehen würde. Und das ist nicht unser Zugang. Wir sagen, auch die Elektromobilität, also da gebe ich Ihnen auch recht, ist derzeit, und das betone ich auch derzeit, das effizienteste Produkt am Markt zu den herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Aber bis 2035 sind es, wie gesagt, noch 12 Jahre, und ich gehe davon aus, dass andere Technologien wie E-Fuels den Wirkungsgrad auch erhöhen würden. Vor allem, wenn wir das mit Strom, mit erneuerbarer Energie, diese Stromproduktion erzeugen können.
Jetzt sind Sie ja nicht nur unter Anführungszeichen Verkehrssprecher im Landtag der ÖVP, sondern Sie sind auch Steinacher Bürgermeister, also von einer Gemeinde, die sehr stark vom Verkehr belastet ist. Was gibt es da dann für Rückmeldungen, wenn Sie sozusagen sagen, okay, es kann nicht das E-Auto sein? Auf der anderen Seite erstickt man ja, wie man rund um die Diskussionen im Wipptal ja schon oft gehört hat und lange hören wir das schon, dass man eben im Verkehr erstickt. Was sagen Sie denn dann den Wipptalern?
Ja, sehr interessante Frage, Frau Chefreporterin. Wipptal ist mehr als wir Steinach. Gell? Steinach hat eine sehr gute Anbindung an die Landeshauptstadt Innsbruck. Wir haben einen Taktverkehr, wo man mit 20 Minuten, 30 Minuten maximal von Steinach in der Stadt ist, im Zentrum, erreicht man mit dem Auto nicht mehr. Wenn ich die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre anschaue, super, war auch mit der zuständigen Landesrätin Ingrid Philippi und damals auch mit dem Anton Steixen ein massiver Meilenstein gesetzt worden. Aber wenn ich das aus Sicht des Planungsverbandes sehe, das Wipptal besteht ja auch aus seinen Seitentälern. Und wenn ich da einen Pendler von Gschnitz oder von Schmürden, der was im Hochwinter in die Stadt fahren muss oder zumindest bis Steinach, glaube ich nicht, dass ich dem empfehlen kann, derzeit kauf ein Elektroauto, weil es so super ist. Also ich glaube, wir müssen technologieoffen sein und wir wünschen uns, dass wirklich bis zum Jahr 2035/40 Optionen am Markt sein, abseits von der herkömmlichen Batterie. Weil eins muss man schon auch sagen, wir in oberen Wipptal, im Oberland, im Unterland, in Österreich, in der Europäischen Union, wir werden keine Batterien herstellen. Die Batterien werden woanders hergestellt, wo seltene Erden sein. Seltene Erden sein in China und in Amerika und nicht bei uns. Das heißt, wir geben ein Know-how und Arbeitsplätze geben wir ab in Länder, das was zur jetzigen Zeitpunkt sicher nicht erstrebenswert ist. Also in der gesamten Diskussion muss man auch die gesamte Wahrheit beleuchten.
Vielleicht bevor wir die Abhängigkeit von China diskutieren, würde mich doch noch als Städterin interessieren, in Innsbruck beispielsweise, es ist ja auch nicht ganz so einfach mit E-Autos, was passiert mit den ganzen Laternenparkern, wo sollen die dann das E-Auto anschließen? Da gibt es ja auch die Infrastruktur bei Weitem noch nicht.
Ja, also ich denke, da wird es im Zuge, also das, vielleicht fange ich anders an. Gesetzesvorhaben mit Fristen führen oft dazu, dass, und das ist ja das Tolle auch an innovativer Wirtschaft, dass sie, und auch Forschung, dass da innerhalb kurzer Zeit sehr viel weitergeht. Wenn ich dran denke, das E-Auto, über das reden wir ja eigentlich schon Jahrzehnte, aber erst die Entwicklungen mal der letzten 5 bis 10 Jahre haben so einen richtigen Schub. Ich brauche nur eure Motorbeilage anschauen. Da ist mehr, also ein bisschen was Hybrid und eigentlich
ich glaub,
hauptsächlich
der Anteil ist jetzt bei 12%, der ist tatsächlich gestiegen.
Genau,
aber
also
man sieht
und
schon
das,
noch,
ich glaub,
dass
das
es
wird
sehr viel Luft
das wird
nach oben
massiv
gibt.
Nach oben gehen. Und ich bin auch sozusagen, ich bin ja nicht eine, ich sage ja nicht, der Individualverkehr, der motorisierte, wie er jetzt ist, soll einfach 1:1 dann elektrisch abgewickelt werden. Das greift zu kurz. Die E-Mobilität löst nicht alle unsere Mobilitätsfragen, sondern die müssen wir anders lösen. Gerade in den Ballungsräumen. Ja, ich habe schon gesagt, Radwegeausbau, E-Bikes, wir müssen jetzt Radwege ins Umland bauen, die jahresdurchgängig befahrbar sind, weil immer mehr mit dem E-Bike ist immer mehr möglich. Man sieht ja jeden Tag. Und sozusagen, das E-Auto ist nicht das Heilmittel. Aber die Mobilität wird sich in den nächsten Jahren generell massiv verändern. Und ich sage ja nicht, dass es keine Autos mehr geben, weil sie blöd sind. Aber die Individualverkehrsmobilität, die noch notwendig ist, und die wird man elektrisch abwickeln müssen. Aber eins zu eins zu sagen, alle die jetzt, und auch schon gar nicht dieses, ich habe jetzt einen Benzin, aber das zweite und das dritte Auto ist dann ein Elektroauto, das braucht man nicht. Ja? Weil das Auto ist auch vor allen Dingen ein Platzproblem. Und über die soziale Frage brauche ich gar nicht erst reden. Weil sozusagen eine gute Öffi-Anbindung ist für Menschen, die sich gar kein Auto leisten können, wesentlicher als die Diskussion, ob E-Auto oder Verbrenner.
Aber beim E-Auto muss man sagen, da hält sich jetzt momentan die Freude auch in Grenzen, wenn man die Strompreiskostenexplosion sieht. Ist es schon sehr schwierig, jetzt, wenn man auf E-Auto setzt, ist es jetzt momentan wahnsinnig teuer.
Ja, nur die fossilen Brennstoffe werden nicht billiger werden, weil die sind endlich. Ja? In der Stromerzeugung wird sich in den nächsten Jahren noch vieles tun. Und ja, aber es gibt keine Alternative. Die Mobilität muss sich ändern und die verbleibt, muss man möglichst umweltschonend und energieschonend. Und das E-Auto ist ja natürlich auch vom Energieverbrauch her wesentlich effizienter als der Verbrenner, als jeder Verbrenner.
Ja, darf ich vielleicht kurz da was dazu ergänzen? In vielen Sachen, da unterscheidet ja uns der Zugang dazu nicht. Gell? Das Einzige, wo ich jetzt oder wir als Volkspartei darauf hinweisen möchten, dass mit der vorliegenden Gesetzesvorlage die Richtung vorgegeben ist. Und die Richtung wäre dann nur mehr Forcierung der Elektromobilität und das ist nicht unser Zugang. Und ich glaube auch, dass es andere alternative Antriebsformen auch noch braucht, aber ich würde Sie schon bitten, Frau Verkehrsstadträtin, Tirol, wenn man das jetzt wieder aufs Land Tirol Oberbrechen besteht halt mehr als wir nur aus dem Ballungsraum Innsbruck. Ich wäre auch vom Seitental, vom Sellerntal nicht sagen können, fahr du mit einem Elektrorad raus. Also das würde ich schon sagen, dass man das gesamtheitlich betrachten muss. Und wo wir uns einfach verwehren, ist die Vorgabe, was ist richtig, was ist falsch. Wir wollen keine Planwirtschaft, wo wir sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir wollen eine normale Marktwirtschaft, wo im Prinzip die besten Ideen und die besten Produkte auf dem Markt sich etablieren. Das ist unser Zugang.
Aber technologieoffen sind, müssten ja die Grünen eigentlich auch sein.
Wir sind immer technologieoffen. Aber was ich nicht verstehe, ist, dieses Gesetzeswerk ist sozusagen vor der Finalisierung, ist über Jahre ausgehandelt worden. Und jetzt um eine Minute vor 12 kommt das plötzlich daher. Das hat natürlich einen Hintergrund.
Natürlich, aber Frau Stadträtin, ein Blödsinn wird ein Blödsinn bleiben. Und ich bin froh, dass zum Beispiel Deutschland jetzt noch die Notbremse gezogen hat. Und es ist ja nicht nur Deutschland, sondern es ist auch Tschechien, Bulgarien und eben Italien. Und ich glaube auch, dass in Österreich, wenn jetzt da die freien Kräfte sein, wäre halt wahrscheinlich Österreich dafür gewesen. Aber ich glaube, im Grunde ist es gescheit, das Tempo rauszunehmen und über das nochmal nachzudenken. Weil mit der Eurovignette, das war auch ein Blödsinn. Aus unserer Sicht in Tirol ist das eine Katastrophe, wie sowas auf den Weg gebracht werden kann. Und wie Gesetze entstehen, das wissen wir alle. Die werden vorbereitet und jemand, der sich nicht im Detail mit diesem Gesetz beschäftigt, der stimmt halt mit, ohne dass er sich auskennt.
Also da würde ich schon abpassen. Vielleicht muss man die Euro-Vignette, was Sie da kurz angesprochen haben, erklären. Das hätte also geheißen, dass die Fahrt über den Brenner günstiger wird, als sie derzeit ist. Und das kann natürlich nicht im Interesse unseres Landes sein.
Darf ich vielleicht nur eine Antwort geben? Natürlich unterscheidet sich ein Ballungsraum. Aber da geht es ja nicht nur um Innsbruck, es gibt Bezirkshauptstädte, die sind auch Ballungsräume. Und natürlich gibt es unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse. Aber das Ziel muss sein, dass sie die Menschen, dass sie möglichst schnell, wo immer es geht, auf ein Hochleistungsöffi umsteigen können. Ja? Das heißt, ich kann nicht in jedes Seitental eine Straßenbahn einbauen, aber erstens ist das der Busverkehr in Ausbau. Und zweitens, ich habe dann bei den Umstiegstellen und Hochleistungsfähigkeit schienengebunden, da große Plätze, wo man abstellen kann und umsteigen kann. Also die Mobilität wird eine vielfältige sein in Zukunft und nicht eine einseitige.
Ich persönlich freue mich ja auf das autonome Fahren, wenn dann irgendwie das Auto von selber fährt. Ja, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Ich hätte noch eine allerletzte Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten. Kommt das Verbot der Verbrennungsmotoren, wird das so kommen?
Mit Ja oder Nein? Ja. Hoffentlich nein.
Ich sage ja.
Ja, dann werden wir sehen. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Mein nächster Gast kommt aus Reit bei Seefeld und ist schon sehr lange in der Musikbranche tätig. Sie hat mit dem Popduo Karma Erfolge gefeiert und ist jetzt als Solokünstlerin unterwegs. Herzlich willkommen, Carmen Tannich.
Hallo, freue mich sehr, hallo.
Carmen, Sie sind schon lange in der Musikbranche als Tirolerin, nicht ganz einfach. Jetzt soll es so sein, dass Sie nicht mit einem Duo oder mit einer Band auftreten, sondern als Tannik.
Genau.
Und wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen?
Sowas wächst ja. Also ich schreibe generell viel Musik und manchmal gibt es ja dann Stücke, die will man ja für sich behalten, weil sie ja dann doch viel bedeuten. Und so ist eigentlich dieses ganze Vorhaben gewachsen und es sind immer mehr Songs dazugekommen und schlussendlich war es ganz klar, dass ich ein Album machen möchte mit meinen Songs, mit meinen Ideen und genau. Und da ist eben mein Album Tannik entstanden.
Das Tannik, das Album, das, da hören wir jetzt mal kurz sehr rein, gern. Würde ich meinen, damit wir da eine Vorstellung bekommen. To waste your touch, to waste your live, to waste your grow. By the order of my inner voice, I leave the pills behind. By the order of my inner voice, I leave the pills behind. It's so easy to keep a smile on my face. Just give me a chance to say, listen to whatever may be. It's so easy to keep a smile on my face. Just give me a chance to say, listen to whatever may be. Ja, das Video ist ja sehr aufwendig gestaltet. Ist das etwas, wo Sie Ihre Kreativität fließen lassen oder wie kommt so ein Video zustande?
Bei mir passiert es meistens so, dass ich schon sehe, wie es ausschauen soll und dann muss man die richtigen Leute dazu finden. Und ich bin Gott sei Dank fündig geworden, habe eine tolle Künstlerin aus Polen gefunden, die Marta Worozowa. Und die ist einfach wahnsinnig talentiert in Sachen Animation und eben bei mir eben die Collagen und gemeinsam haben wir eben dieses Video dann die Idee fertiggebracht und ich war super happy mit dem Ergebnis, ja.
Jetzt ist ja der Name Tannik, das leitet sich natürlich von Tannig ab, genau. Der erste Teil zumindest, aber genau. Wie kam denn der Rest zustande?
Von Tannig? Es ist bei mir ganz einfach gewesen, dass man über die Jahre ständig bei seinem Kopfhörer dieses Signal kriegt, wenn sich's connectet. Ich bin verbunden mit meinem was auch immer Gerät, Carmen Tannik und so ist es hängen geblieben und kurzum, das ist dann mein Name geworden und ich wollte schon ein Pseudonym haben, aber eines, was eben mit mir in Verbindung gebracht werden kann, weil es schon so viel von mir ja gibt und preisgibt, dass es genauso passt.
Wunderbar. Ja. Sie sind aufgetreten als Vorgruppe von Sarah Connor und da haben Sie schon vor sehr, sehr vielen Leuten gespielt. Wie ist das so, vor so vielen aufzutreten?
Ja, es ist eben letztes Jahr im Zuge ihrer Sommertournee habe ich einige Konzerte eben als Support mitfahren können und ja, die zieht natürlich eine riesen Menge an Leuten an und es war Wahnsinn und vor allem eben mit der eigenen Musik ist es schon ein großes, großes Erlebnis. Und wenn man merkt, dass man die Leute berührt mit dem und ja, das werde ich nie vergessen.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass in 2 Wochen Ihre Europa-Tournee beginnt. Die wird dann 1 Monat lang dauern. Ja. Und ihr seid da unterwegs, erstens mit der Rockband RPWL.
Genau.
Und da seid ihr in Deutschland, in England, in Frankreich und in Polen.
Genau.
Ist die Gefahr groß, dass man irgendwann einmal die Länder verwechselt?
Ich habe zu Ohren bekommen, dass es so sein wird. Und ja, ich werde mir da schon durchschummeln.
Jetzt ist es ein weiter Sprung von der Sarah Connor zur RPWL, so einer Rockband. Oder ist das etwas, was trotzdem für Sie funktioniert?
Es funktioniert für mich und es funktioniert zum Beispiel auch für RPWL. Ich glaube, es ist recht schwer, meine Musik in eine Schublade zu stecken. Es ist bei mir so viel möglich und das ist ja das Schöne, dass man letztes Jahr eben bei einer Künstlerin war, die was diesen tollen deutschen Pop macht und ich jetzt mit einer Art Rockband unterwegs bin. Ich glaube, das wird wunderbar. Ja.
Der Hupsi Tränkwalder hat bei uns in der Tiroler Tageszeitung, siehe einmal, das muss ich vorlesen, das hat er sehr schön geschrieben. Über allem thront diese Stimme, mal engelsgleich glasklar, mal Vintage Soul, mal Femme Fatal. Da hat er sich ziemlich ausgelassen, aber das beschreibt eben auch vielleicht den Sprung vom Pop zur Rockband.
Ja.
Wann sieht man denn Tänik in Tirol?
Ja, hoffentlich bald. Also ich mache jetzt meine Tour. Es wird im Sommer eine neue Single geben. Ich arbeite am zweiten Album. Und natürlich planen wir dann auch Termine in Österreich und hoffentlich dann auch in Tirol. Und ja, das steht ganz oben auf meiner Agenda quasi.
Ihr Album ist ja schon 2021 erschienen. Wir wissen, damals Hochzeit der Pandemie. Wie ist es denn Ihnen in der Pandemie ergangen? Es haben Sie ein neues Album auf den Markt gebracht und da gab es keine Möglichkeiten aufzutreten. Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
Das Album war fertig, wir haben es noch nicht released und sind natürlich gezwungenermaßen dann auf einen anderen Veröffentlichungstag gekommen und das hat dann auch gepasst. Also wir haben alles ein bisschen nach hinten verschoben und ich habe mich in der Zeit, wo alles sehr ruhig war und die Konzerte eben alle ausgefallen sind, habe ich mich halt mit Videos beschäftigt, mit neuen Songs, mit Aufarbeiten, Vorarbeiten. Also ich war gut beschäftigt.
Sie sind vielseitig. Es ist ja auch so, dass jetzt am Ende oder nach der Pandemie die Veranstalter ein Thema haben, insofern als dass jetzt plötzlich dieser Flaschenhals aufgegangen ist und dass alle jetzt wieder auftreten wollen. Das hat oft zur Folge, dass sich gerade kleinere Bands und Gruppen schwer tun. Ist es auch eine Erfahrung, die ihr oder Sie gemacht haben?
Also bestimmt die kleineren Bands, die stellen sich natürlich hinten an. Für die größeren ist es ja einfacher. Und man muss ja auch sich eingestehen, dass durch die Pandemie viele Clubs, viele Veranstaltungsmöglichkeiten ja auch aufgeben mussten. Und somit die Leute, was halt auftreten wollen, ja doch viele waren und sich auf diese Veranstaltungsmöglichkeiten dann gestürzt haben. Und umso mehr freut es mich, dass ich die Möglichkeit habe, eben damit zu fahren und meine Songs zu singen.
Jetzt werden Sie, wie wir schon festgestellt haben, quer durch Europa unterwegs sein. Sie sind ja mit Sarah Connor schon getourt. Ist es sehr unterschiedlich, vor welchem Publikum man spielt oder bekommt man das gar nicht so sehr mit auf der Bühne?
Doch, man bekommt es mit. Ich denke mir immer, wenn Musik einen berührt, dann ist das Publikum auch bereit, es aufzunehmen. Und es ist egal, was es normalerweise hört. Oder es ist ja vielleicht in der Überzeugungsarbeit nicht, aber man muss ja immer offen sein für was Neues. Und das nehme ich mit, ja genau. Und ich glaube, in England wird es anders sein wie in Frankreich. Und ich bin ganz gespannt, wie sich das dann anfühlen wird.
Und ist es so, dass vielleicht, keine Ahnung, die Franzosen etwas temperamentvoller sind als die Deutschen vielleicht, oder?
Ich war letztes Jahr, schon mal in Frankreich mit Tänik. Das war wirklich ein ganz rührender Abend. Wahnsinnig bewusst zugehört und man hat richtig die Liebe dazu gespürt und das war wirklich unvergessen. Und ja, ich bin gespannt, wie es in Deutschland wird.
Ja, wir sind auch gespannt. Wir freuen uns, wenn Sie in Tirol auftreten. Toi, toi, toi für die Europa-Tournee und herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Danke vielmals für die Einladung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank bei Ihnen fürs Zusehen. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.